Liebe Gemeinde, Pfingsten im Jahr ungefähr 33 nach Christus muss eine überwältigende Erfahrung gewesen sein für die Jünger. Die hätten sogar aufs Pfingstlager verzichtet, Martina. Wir haben es im Bibeltext gehört, in leichter Sprache. Aber der Inhalt ist ja nicht so leicht. Es geht um Erfahrungen, die man offenbar nur in Bildern ausdrücken kann. So ist das, wenn man wiedergeben will, was Gott macht, wie man ihn erlebt hat. Dann kann man das nicht mit nüchternen Worten machen, sondern dann können die Bilder und Worte sich schon auch mal widersprechen. So ist das auch im Text. Als hätte ein Wind gebraust, mitten in ihrem Wohnzimmer. Am Pfingsttag, da kann man die Nähe Gottes regelrecht hören. Und man kann Gottes Nähe geradezu sehen. Sie werden von Gott unter Feuer gesetzt, als wäre jeder von ihnen persönlich entflammt, entzündet. Eigentlich passiert das drinnen in dem Haus. Sie hatten sich ja nach Jesu Tod ziemlich zurückgezogen. Aber irgendwie greift dann das Feuer über und der Wind, der lässt sich nicht im Haus halten. Jedenfalls geht die Szene plötzlich auf der Straße weiter. Viele Leute werden angelockt und der Heilige Geist ist dann auch für andere sichtbar und hörbar und spürbar. Und dann ist da die neuartige Art der Verkündigung. Sie reden in neuen Sprachen. Offenbar geht es da um die Gabe der Zungenrede. Die Gabe, Gott in einer Sprache zu loben, die man nicht mal selber versteht. Man weiß nicht, was man da sagt. Man kann sich das so vorstellen wie ein Baby, das Kontakt aufnimmt zur Mama. Ja, da wird so gebrabbelt und das Baby versteht es nicht, die Mama versteht es nicht, aber Beziehung ist super. So ein bisschen ist das so bei der Zungenrede. Das Sprachengebet, die Zungenrede ist für Lukas immer wieder ein Kennzeichen dafür, jetzt hat jemand den Heiligen Geist empfangen. Eine wunderschöne Gabe. Nützt für den Gemeindeaufbau nicht so viel, sagt Paulus. Aber gut, sagt er, ich bete mehr in Zungen als ihr alle. Aber das ist es dann hier wohl doch nicht nur, denn hier wird auch gepredigt, verkündigt, und zwar so, dass es verstanden wird. Pfingsten ist ein Pilgerfest, da sind Juden von Afrika und Italien und Griechenland gekommen nach Jerusalem, um dieses Fest zu feiern, und die hören jetzt die Jünger in ihrer eigenen Sprache reden. Also dann doch wohl nicht nur Zungenrede. Aber vielleicht auch beides. Ein Redewunder, ein Hörwunder. Vielleicht alles miteinander. Und es ist auch ziemlich durcheinander. Es geht nicht ordentlich und gesittet zu, sondern eher so ekstatisch. Nicht so schön wie hier bei uns. Hätte jetzt keiner gesagt, die sind aber besoffen. Aber da ist das so. Wir halten jetzt erstmal fest, die Jünger empfinden ganz stark die Nähe Gottes. Sie wissen sich von ihm erfüllt und sie können nicht schweigen. Sie teilen das mit. Und was sie sagen, ist ungewöhnlich. Und wie sie es sagen, ist ungewöhnlich. Aber was passiert da eigentlich? Es scheint so zu sein, dass das mehrdeutig ist, dass man das deuten muss. Und das macht dann auch einer. Petrus kommt, nutzt das ganze Chaos. Viele Leute sind da. Jetzt verlangt das nach einer Erklärung. Und er steht auf und redet und erklärt, was hier passiert. Und das ist unser heutiger Predigttext. Die ersten Verse aus der Pfingstpredigt des Petrus. Ich lese aus Apostelgeschichte 2, die Verse 14 bis 18, auch in leichter Sprache, aber nach guter Nachricht. Das andere habe ich mich nicht getraut. Da stand Petrus auf und die 11 anderen Apostel mit ihm. Und er rief laut, ihr Juden aus aller Welt und alle Bewohner Jerusalems, lasst euch erklären, was hier vorgeht. Hört mich an, die Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr meint, es ist ja erst 9 Uhr früh. Nein, hier geschieht, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Wenn die letzte Zeit anbricht, sagt Gott, dann gieße ich über alle Menschen meinen Geist aus. Männer und Frauen in Israel werden dann zu Propheten. Junge Leute haben Visionen und die Alten haben prophetische Träume. Über alle, die mir dienen, Männer und Frauen, gieße ich zu jener Zeit meinen Geist aus und sie werden als Propheten reden. Soweit für heute. Die Predigt des Petrus, die geht weiter. Auch das Zitat geht dann noch weiter. Und am Ende kommt dann die Einladung zur Taufe. Viele Menschen werden Christen. Aber wir wollen heute mal bei diesem Predigtanfang verweilen. Denn da deutet Petrus das Pfingstfest. Und er sagt, was jetzt passiert ist das, die sind hier alle Propheten geworden. Und das ist deshalb so, weil Gott hat das versprochen. zum Beispiel durch seinen Boten Joel. Demnach ist uns verheißen worden, eines Tages, da wird Gott seinen Geist unheimlich reichlich ausgießen, und zwar über alle, über Männer, über Frauen, über alle, die glauben, und dann bekommen die Visionen. Dann können die von Gott reden, dann kriegen die Erkenntnisse von Gott und die können sie sagen, und dann seht ihr, und das seht ihr jetzt hier vor euch, das ist Endzeit. Ihr seht und fühlt und hört die Endzeit. Das sind lauter von Gott erfüllte Leute, und was sie reden, ist von ihm. Der Heilige Geist und die Prophetie, so habe ich die Predigt überschrieben, vielleicht habt ihr es schon auf dem Infozettel gelesen und euch gewundert. Wir schauen heute besonders auf diese Dimension des Pfingstfestes. Als Baptisten lesen wir gern den Abschnitt mit der Taufe und dann auch Vers 42. Sie blieben aber beständig in der Lehre und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Und das ist auch schön und das klingt auch nett. Und da kann man Leute gut bei der Stange halten und das ist auch, hat sein Recht. Und der Geist Gottes wirkt sich ganz verschieden aus. Der hat in der Massentaufe gewirkt, natürlich. Und er wirkt in Frucht und in Gaben. Aber wir bleiben jetzt eben heute mal bei dem Ersten. Wie ist das eigentlich mit dem Heiligen Geist und der Prophetie? Wie aktuell das Thema ist, zeigt eine Erfahrung von vor 2 Wochen. Gehe ich nichtsahnend zu meinem Gemeindefach, finde einen Brief vor, leider anonym. Hallo, Pastor Martin, ein Wort für dich. Und dann geht's los. So spricht der Herr. Und dann ein Text, in dem ich offenbar das Reden Gottes vernehmen soll. Einige andere hatten auch so einen Brief im Fach. Dazu eine schnelle Anmerkung zu Beginn. Propheten verbleiben nie in der Anonymität. Wenn einer meint, Gott redet, dann braucht er sich nicht zu verstecken, sondern dann kommt er ins Gespräch. Im Neuen Testament passiert Prophetie immer im Dialog, in der gegenseitigen Prüfung. Ich kündige jetzt schon an, ich werde am nächsten Sonntag Fortsetzung machen, weil ich müsste sonst so oberflächlich bleiben, das wollte ich nicht. Und dann habe ich gedacht, ich bin nächste Woche nochmal dran, dann machen wir da Fortsetzung. Da geht es dann eher um Paulus, um die Prophetie in der Gemeinde. Wie könnten wir es vielleicht auch hier ganz praktisch machen, zum Beispiel Namen drüber schreiben bei so einer Prophetie und sowas. Heute bleiben wir ein bisschen grundsätzlicher. Ich werde heute nicht weiterkommen als bis zu Jesus und dem Pfingstfest. Petrus sagt, Pfingsten hat unmittelbar damit zu tun, dass alle den Geist bekommen und die werden zu Propheten. Sie haben Eingebungen, Träume, sie fangen an auszusprechen, was Gott will. Das ist Endzeit und die Endzeit ist längst angebrochen. Dazu erstmal eine allgemeine Beobachtung. Petrus und die anderen, die haben keinem die Zukunft vorausgesagt. Das Pfingstfest hat gar nichts damit zu tun, dass den Leuten gesagt wird, was jetzt kommen wird, sondern die Gegenwart wird gedeutet. Was passiert hier? Wie können wir das von Gott her verstehen? Und das ist der Kern von Prophetie. Landläufig sind die Propheten so ganz nah bei den Wahrsagern. Ja? Welches Wetter wird morgen? Ja, bin ich ein Prophet? So beim Essen, so dieser kleine Löffel, manche sagen, der Prophet, dann weißt du, aha, da kommt ein Nachtisch. Ja. In der Bibel ist das ganz anders. Wahrsagerei ist strikt verboten, aber Prophetie schwer erwünscht und erwartet, ersehnt. Und da hilft schon mal ein Blick auf den Begriff. Prophet setzt sich aus 2 Silben zusammen. Phet, das hat zu tun mit Phoneo, mit Reden, ist eine Form von Rede, also pro Rede. Und das Pro kann man jetzt übersetzen in vor, Voraussage. Propheten sagen voraus. Oder du verstehst es als Fürsage. Pro oder Contra, ja, das Pro nicht voraus, sondern für etwas sein. Pro Asyl oder gegen Flüchtlinge, ja. Propheten sind immer Fürredner. Die sind für Gott Sprecher. Und das ist ohne Zweifel der Kern. Wir finden in der Bibel bei den Propheten sowohl die Deutung der Vergangenheit als auch die Deutung der Zukunft, ein Blick in die Zukunft. Vor allem aber geht es um die Deutung der Gegenwart. In der Prophetie wird von Gott her das Hier und Jetzt erhellt. Propheten helfen, klarer zu sehen. Sie konfrontieren mit dem Willen Gottes. Gottes Wort und Willen aktualisiert sich, wenn ein Prophet spricht. Wer in Propheten zuallererst Voraussager sieht, der hat nicht erfasst, worum es im Kern geht, nämlich, dass einer für Gott redet, in seinem Namen. Was will Gott jetzt? Ganz grundsätzlich muss man sagen, das Christentum ist eine prophetische Religion, so wie das Judentum auch und der Islam. Es gibt Religionen der Innerlichkeit, etwa den Buddhismus. Da geht es weniger um eine objektiv gültige Offenbarung, sondern es geht da um den Blick nach innen, Gott in meinem eigenen Herzen entdecken. Und dann gibt es Religionen, die sind weisheitlich. Man entdeckt die Umgebung, man sieht die Bäume, man deutet das und in der Weisheit empfindet man eine Nähe zum Heiligen. In den chinesischen Religionen etwa. Und dann gibt es Religionen, die sind im Kern prophetisch. Da wird darauf vertraut, es ist von Gott her entscheidendes Geschehen. Gott hat sich gezeigt, er hat gesprochen, er hat sich uns geoffenbart und wir Menschen, wir haben das auch nötig, sonst bliebe Gott uns verborgen. Im Christentum gibt es auch Weisheit, gibt es auch Innerlichkeit, aber im Kern vertrauen wir darauf, Gott hat den Schleier über sich selbst gelüftet. Er hat sich Mose gezeigt und den Israeliten und er hat sich in Jesus Christus gezeigt, in unüberbietbarer Weise und auch am Pfingsten, den Aposteln. Und diese Offenbarung bleibt gültig für alle Zeiten. Jetzt ist es interessant zu sehen, wann das Phänomen der Prophetie im engeren Sinne in Israel eigentlich aufkommt. Wann wird denn prophezeit? Schon immer? Nee. Bei Abraham und Mose gab es noch keine Propheten. Auch nicht in Ägypten. Auch nicht in der ersten Zeit im gelobten Land. Die Prophetie kommt etwa auf im Jahr 1000, gleichzeitig mit dem Königtum. Interessant. Israel hatte lange Zeit keinen König. Gott hatte davor gewarnt. Königtum, das bedeutet Konzentration von Macht. Das bedeutet die Gefahr von Missbrauch. Das bringt große Probleme, sagt Gott. Und alle Nachbarvölker haben die. Wollt ihr die auch haben? Aber die Israeliten sagten, wir wollen auch einen König. Und so kam es dann auch. Und dann ist Saul der erste König und dann folgen David und Salomo. Und in dieser Zeit wird zum ersten Mal das Wort Prophet gebraucht. Da ist Samuel, dann Nathan und die haben eine ganz wesentliche Aufgabe. Sie sind das Korrektiv. Sie sind die Gegenkraft der Monarchie. Sie sind das Gegenüber für den Staat. Sie sind seine Kritiker. Es gibt noch keine Gewaltenteilung. Wer erlässt die Gesetze? Wer entscheidet über Kriege? Wer bezahlt die Priester? Wer befindet über Leben und Tod? Wem gehört letztlich das ganze Land? Immer die gleiche Antwort, na, der König. Dem König. So ist das überall, in der ganzen Welt. In allen Staaten an der Spitze steht immer ein starker Mann und der hat in allem das letzte Wort, aber nicht so in Israel. Da hat sich der König den Platz zu teilen an der Spitze mit Gott. Er ist von Gott für seine Aufgabe nur eingesetzt. Und die Propheten sorgen dafür, dass die Könige Recht und Gerechtigkeit nicht vergessen. Sie erinnern beständig an die Schwachen. Kümmert sich der König? Ist er ein guter Verwalter Gottes? Oder muss er kritisiert werden? Nathan geht zum König und sagt ihm, du bist eigentlich ein toter Mann, denn du hast gemordet. Tu Buße. Selbstbewusste Leute, die Propheten. Und sie sind ursprünglich gedacht als kritische Instanz zum König. Die Propheten des Alten Testaments sind zum großen Teil Politiker. Sie kennen sich aus. Sie denken die großen Zusammenhänge mit, sie sehen das Ganze, sie träumen von einem Reich, in dem Gottes Wille zählt und sie weisen darauf hin, wo sein Wille mit Füßen getreten wird. Natürlich sind sie nicht nur Politiker, aber das persönlich-Private ist im Alten Testament eher nicht das Thema. Und dann kommt es aber auch in Israel zu einer Entwicklung, die es in allen Staaten in der Welt in jener Zeit gibt, Propheten im Angestelltenverhältnis. Propheten im Palast und im Tempel, bezahlt vom König. Und wenn der König die Propheten bezahlt, dann kann man sich ungefähr ausmalen, wie unabhängig die Propheten dann noch sind. Ich erinnere mich immer gern daran, da ist eine Tür, dass man beim Predigen rausgehen kann. Ja, die Gemeinde bezahlt mich ja auch. Und als damals diese Tür eingebaut wurde, haben Jo und ich gesagt, das ist unsere Unabhängigkeit, nur mal so am Rande. Es gibt in gewissen Zeiten in Israel richtigen Streit zwischen den angestellten Hofpropheten und den freien Propheten. Da ist etwa der Jeremia. Und er bindet sich so ein Joch um, so ein Teil für was Tiere tragen und dass die also dem Flug vorangehen. Und damit läuft er durch Jerusalem und er ruft seine Prophezeiung auf und die geht in dem Sinne, König, du musst vorsichtig sein. Du darfst keinen Krieg mit den Nachbarvölkern riskieren. Achtung, da kommt die Katastrophe. Und da kommt ein angestellter Hofprophet, Hanania, reißt ihm das Joch ab, schlägt auf ihn ein und bringt ihn zur Ruhe und sagt so in dem Sinne schmeichelnd für den König, nein, Gott wird uns schon beistehen, das ist uns in den Heiligen Schriften versprochen. Tja, was soll das Volk sagen? Zwei Propheten kloppen sich auf der Straße, völlig unterschiedliche, gegenteilige Ansichten. Und es zeigt sich erst im Nachhinein, wer recht hat. Jeremia hatte recht. Keiner wollte ihn hören, aber er ist der wahre Prophet. Hanania hat man vergessen mittlerweile, aber die Schriften Jeremias, seine Weissagungen, sind in der Bibel uns überliefert. Die Propheten Amos, Jeremia, der zweite Jesaja wurden nie vom König bezahlt. Sie mussten kämpfen um ihre Reputation. Und erst im Rückblick konnte beurteilt werden, ach, das waren echt Sprachrohre Gottes. So, und jetzt passiert etwas sehr Wichtiges für unser heutiges Thema. Die Propheten scheinen eines Tages zu verstummen. Ungefähr 800 Jahre lang ist die Prophetie ein wichtiger Bestandteil der Religion Israels. Und mit einem Mal werden die Menschen immer, haben sie immer mehr den Eindruck, Gott wird stumm, seine Stimme ist nicht mehr in unserer Mitte. Wir können nicht mehr verstehen, was Gott will. Es wird so merkwürdig ruhig. Keiner traut sich mehr, im Namen Gottes zu reden. Und wenn, dann trifft es nicht ein, was er sagt. Und das ist so das allgemeine Gefühl in den Jahrzehnten, in den 200 Jahren vor Christi Geburt. Schon in den Klageliedern heißt es, die Propheten haben keine Eingebungen mehr vom Herrn. Klagelieder 2, Vers 9. Geschrieben in der Zeit des Exils, als es schon längst keine Könige mehr gab. Ungefähr im Jahr 100 vor Christus entsteht dann das erste Makkabäerbuch. Ein Buch, das nicht mehr aufgenommen wurde in die hebräische Bibel. Auch für Protestanten ist das Buch nicht drin, für Katholiken schon. Kann man sich auch mal klar machen, dass wir unterschiedliche Bibeln haben. Ja, dass es so Schriften gibt, da sind die Christen sich nicht so ganz einig. Aber jedenfalls, in diesem Buch sind die jüdischen Befreiungskriege geschildert aus dem 2. Jahrhundert vor Christus gegen ihre Unterdrücker. Und da heißt es, man konnte den Tempel wiedererobern. Im Jahr 164 vor Christus ist das der Fall. Und dann will man den Altar wieder aufbauen. Der wurde eingerissen, aber die Steine hat man noch. Man will sie übereinander schichten und dann hält man plötzlich inne. Können wir das? Dürfen wir das? Will Gott das? Man hat den Eindruck, nee, wir stellen die lieber mal an die Seite. Und dann heißt es da wörtlich, so lange, bis ein Prophet Gottes käme. So der Eindruck, wir sind nicht sicher, was Gott jetzt sagt und denkt. Wir wollen uns nicht versündigen. Also müssen wir warten, bis wieder ein Mann Gottes kommt, der uns den Weg weist. Und da schwingt so eine gewisse Trauer mit. Und aber auch eine Sehnsucht, wenn doch Gott sich wieder zu Wort melden würde. Vielleicht haben wir auch mal überlegt, warum ist eigentlich die Bibel irgendwann fertig geworden. Ich meine, wenn es Propheten gibt, dann kann die ja auch beständig weitergeschrieben werden. Ja? Wenn Gott redet bis heute, warum haben wir dann ein abgeschlossenes Buch? Es gibt auch Religionen, da bei den Baha'i zum Beispiel, da wird das immer weitergeschrieben. Nur im Neuen Testament ist das relativ einfach. Da ist die Mitte Jesus von Nazareth. Und je mehr Jahre von Ostern her vergehen, umso mehr hatten die Christen den Eindruck, naja, das ist jetzt aber schon ziemlich weit weg. Und auch die Qualität, ist das noch so nah dran an dem, was die Apostel gesagt haben? Ja, da spielt die Zeit eine Rolle, dass man den Eindruck hat, also Anfang des 2. Jahrhunderts, jetzt ist es abgeschlossen. Das sind die Bücher, die benutzt werden in den Kirchen, in den frühen Gemeinden. Beim Alten Testament ist das anders. Da gibt es diese Mitte ja nicht. Aber in den Tagen Jesu ist trotzdem weitgehend klar, das ist die Bibel und das ist es nicht. Ja, es gibt so einen Kanon, der sich rausgebildet hat. Und das hat vor allem damit zu tun, man erwartet jetzt keine Eingebung mehr von der Qualität eines Mose, eines David, eines Jesaja. Gott ist schweigsam geworden. Keiner kann sich mehr auf die Qualität, in der Qualität Gottes Wort verkünden, wie die Menschen in früheren Zeiten. Es heißt, die Propheten haben sich schlafen gelegt. Und im Talmud heißt es einmal kurz vor dem Auftreten Jesu, wenn die Menschen, die früher geredet haben, ja, wenn die wirklich Menschen waren, dann sind wir heute Esel. Sehr traurig, klingt niederschmetternd. Da wird so ein qualitativer Unterschied festgestellt. Und dann tritt da einer auf. der hält feurige Predigten mitten in der Wüste, der ernährt sich von Honig und von Heuschrecken, ein merkwürdiger Kauz. Aber wenn der redet, dann bebt die Erde. Der predigt Umkehr, wie einst die Propheten. Und in dem scheint Gott so nahe, kehrt um, erfüllt den Willen Gottes, das große Gericht Gottes kommt. Und sie gehen zu Hunderten, sie gehen zu Tausenden zu ihm, raus in die Wüste und sie lassen sich taufen. Auch Jesus von Nazareth geht zu Johannes dem Täufer und wird untergetaucht als Zeichen der absoluten Hinkehr zu Gott. Johannes gilt plötzlich wieder als Prophet und erhält enorme Aufmerksamkeit, als wäre er direkt so in ein Vakuum hineingekommen. Und Jesus fragt seine Jünger eines Tages, sagt mal, für wen halten mich die Leute? Und sie sagen, einige sehen in dir einen von der Qualität des Täufers Johannes, andere vergleichen dich mit Elia und wieder andere mit dem Propheten Jeremia. Also es gehörte zur Volksmeinung, dass in Jesus Gott selbst seine Stimme erhoben hat. Endlich redet Gott wieder. Das haben viele so gesehen und das erklärt die Beachtung, die Jesus erfährt. Und dann fragt Jesus seine Jünger, und was sagt ihr über mich? Und dann spricht Petrus es aus. Du bist der Christus, der Gesalbte, der Messias. Du bist für uns der neue König Gottes. Du bist auch ein Prophet, aber doch mehr als das. In dir hat die Königsherrschaft Gottes Gestalt angenommen. In unserem heutigen Predigttext, endlich komme ich dahin wieder zurück, wird daran angeknüpft. Nicht nur ein Prophet, eine neue Heilszeit, eine neue Ära, eine neue Epoche im Verhältnis Gott-Mensch. Ein Prophet redet von Gott und dann geht er wieder weg. Aber Jesus lässt eine neue Zeitrechnung anbrechen. Gott macht sie jetzt alle zu Propheten. Dass Gott zu einem redet, das ist nicht die Ausnahme. Dass Gott zu einem redet, ist nicht die Ausnahme. Das ist die Normalität. Das Wunder, auf das du mitunter 100 Jahre früher warten musstest, das ist heute Realität. Du kannst damit rechnen. Es ist ein Fakt, Gott redet. Jeder, jede kann damit rechnen. Ermöglicht ist das durch den Geist. Wie gesagt, nächste Woche will ich noch ein bisschen mehr beschreiben, vertiefen, wie das bei Paulus ist, wie das bei uns aussehen könnte. Aber zunächst diese staunenswerte Botschaft von Pfingsten. Und keiner darf heute nach Hause gehen, ohne das wirklich in Kopf und Herz zu haben. Gott war und ist ein redender Gott. Er gebraucht immer wieder Menschen, die seinen Willen zur Sprache bringen. Und dabei geht es nicht in erster Linie um private Enthüllungen, sondern es geht auch um das Ganze. Es geht um die Gesellschaft, es geht um Recht und Gerechtigkeit. Und jetzt das Wunder. Gott beschränkt seine Offenbarung nicht auf einige wenige. Er behält sein Wort nicht denen vor, die ganz besonders berufen sind, sondern er offenbart sich allen seinen Kindern. Er will durch sie alle reden. Er will Männer und Frauen erfüllen. Er will zu jedem von uns reden. Das ist doch was, oder? Ich habe mich gefragt, ist das heutige Pfingstfest eigentlich ein Tag der Dankbarkeit? Wie schön, dass Gott redet, so vielfältig immer und überall, dass wir das bloß nicht übersehen, dass wir immer dankbar darüber staunen. Pfingsten ist ein Fakt oder ist Pfingsten ein Tag der Sehnsucht? Herr, wann habe ich dich zum letzten Mal vernommen? Wann bist du mir zuletzt begegnet, so wie den Jüngern? Rede doch auch zu mir, zu uns. Schenk uns dein Wort, dass wir uns orientieren können an dir. Und ich glaube, es ist beides. Lasst uns voller Sehnsucht dankbar staunen. Voll Erwartung uns auf das freuen, was wir jetzt schon haben. Paulus schreibt in seinem Brief an die Korinther, strebt nach der Liebe. Bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede. Und da setzen wir am nächsten Sonntag fort. Der Heilige Geist lässt uns Gottes Wort und Wille ganz nahe sein. Wir dürfen dankbar darüber staunen. Wir dürfen damit rechnen. Und wir dürfen es natürlich auch vermissen. Amen.